Das IDW profitiert nicht nur erheblich von den Einnahmen aus den Übersetzungen der internationalen ISA-Standards, sondern auch von ihrer Beteiligung an der Standardsetzung. Parallel dazu scheint das IDW durch ihre bisherige Verweigerung der Skalierung der Standards eher eine Umstrukturierung des Berufsstands voranzutreiben. Obwohl das IDW das Exklusivrecht zur Übersetzung der Standards der IFAG besitzt und die Abo-Kollegen ihre Jahresgebühr schon lange entrichtet haben, hält das IDW die schon bezahlten Übersetzungen seit Anfang 2022 zurück. Sie glauben das nicht? Was könnte hinter dieser ungewöhnlichen IDW-Verstecktaktik stecken? Im heutigen WP Weekly macht sich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt Herr Diplomkaufmann Holger Friebel Gedanken über mögliche Motive für diese verborgen gebliebenen Übersetzungen. Hören Sie also diesen Podcast weiter und lernen Sie das IDW nach meiner Meinung von einer berufsunwürdigen Seite kennen. Mit einem herzlichen Gruß, Ihr Michael Gschrei und das Team von WPNet. WP Weekly vom 3.11.2023 von Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt Herrn Diplomkaufmann Holger Friebel, Mitglied bei WPNet und Beiratssprecher der WPK. Es gibt fragwürdige Vorgänge bei den ISQM1 und ISQM2 Übersetzungen. Wir sind der Täuschung auf den Fersen. Letzte Woche wurde mir von einem Kollegen mitgeteilt, dass er die deutsche Übersetzung von ISQM1 und ISQM2 im Internet gefunden habe. Sie stammen vom IDW und datieren vom Februar 2022. Auf meine Nachfrage hat das IDW bestätigt, dass es zum einen die aktuellen Übersetzungen sind und zum anderen, dass eine Verteilung über das Internet nicht geplant war. Es handele sich um ein Versehen der IFAG, die die Übersetzungen ursprünglich absprachewidrig auf ihrer Homepage zum Download angeboten habe. Der Link sei schon seit längerem auf Betreiben des IDW inaktiviert worden, jedoch können die beiden Dateien über den Cache der Suchmaschine noch abgerufen werden. Fehlende Transparenz, Verwirrung auf der WPK-Homepage. Ich frage mich nun, warum keiner von den Übersetzungen, die wohl für unsere österreichischen und Schweizer Kollegen angefertigt wurde, wusste. Selbst auf der Homepage der WPK stand letzte Woche noch zu lesen, dass die Übersetzungen von ISQM1 und ISQM2 noch ausstehen. Käuflich erworben werden können die beiden Übersetzungen bisher nicht. Auf der Suche nach Motiven für das befremdliche IDW-Handeln. Ein Versehen beim IDW kann ausgeschlossen werden. Rein finanzielle Motive auch, obwohl diesem Verhalten eine gewisse Absatzförderung zugesprochen werden muss. Also bieten sich nur zwei andere Motive an. Zum einen kann das IDW-eigene Konkurrenzprodukt QSM1 und QSM2 leichter in eine führende Rolle gebracht werden, wenn die Verwendung der Original-ISQM1 und ISQM2 durch die Sprachbarriere erschwert wird. Denn durch die Marktbeherrschung von QSM1 und QSM2 sichert sich das IDW auch die Hoheit über die Mindestinhalte des von den deutschen Kollegen einzurichtenden Qualitätsmanagementsystems. IDW-Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der kleineren WP-Praxen. Und wen wundert es, dass auf diesem Wege die Möglichkeiten zur Skalierung, also eigentlich vorgesehene Erleichterungen für die kleineren und mittleren Praxen, verschwinden. Alle Praxen haben ein Qualitätssicherungsmanagement auf höchstem Niveau einzurichten, als würden alle Praxen den großen Gesellschaften gleich Peilmandate prüfen, denn bei den großen Gesellschaften ist das Qualitätssicherungssystem ein Selbstschutz vor dem Partner. An Wirecard hat sich gezeigt, was passiert, wenn dieser Selbstschutz nicht funktioniert. Durch die Nachlässigkeit der 12 von der Berufsaufsicht als pflichtwidrig handelnd eingestuften Prüfer wurde jeder einzelne der mehr als 900 Prüfer von EY in seiner beruflichen Existenz bedroht. Große Praxen benötigen einen Selbstschutz vor den eigenen Partnern. Die Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems ist daher für die großen Praxen schon strukturbedingt notwendig. Und daneben ist es für den Kampf mit dem überseeischen Konzernprüfer um die Prüfungsaufträge der deutschen Unternehmen hilfreich, schärfste Qualitätssicherungsvorschriften, wie sie von der PCAOB gefordert werden, in bindenden Texten wie der Berufssatzung zu verankern. Förderung des ISQM-1-Auslegungsmissbrauchs durch Unterdrücken der Übersetzungen. Zum anderen wird durch das Unterdrücken der Übersetzung der Weg im Beirat für die notwendigen Satzungsänderungen freigemacht. Diskussionen werden kurz gehalten, da auch den Beiratsmitgliedern der Zugang zu den Inhalten erschwert wird. So ist es möglich, den Vorschlag durch unwahre Behauptungen über den Inhalt der ISQM 1 und ISQM 2 zu flankieren. So soll zum Beispiel die Selbstvergewisserung nicht nach ISQM 1 und ISQM 2 zulässig sein, aber in 17 ISQM 1 wird geregelt, dass alle Vorgaben, die mit den Eigenheiten und Umständen der Praxis nicht kompatibel sind, auch nicht umgesetzt werden müssen. In Artikel 29 ISQM 1 Seite 1 wird diese Regelung für den Einzelprüfer so ausgelegt, dass dieser aufgrund seiner Struktur als One-Man-Show die im ISQM 1 und ISQM 2 vorgesehene Aufgabenverteilung auf mehrere Köpfe gerade nicht umsetzen muss. Dazu gehört auch die Vorgabe, die Nachschau durch eine andere Person durchführen zu lassen. Alles andere käme auch einem Berufsverbot gleich. In Deutschland ist die Ausübung eines freien Berufes gerade durch den Einzelunternehmer immer möglich und gesetzlich verankert. Zu guter Letzt werfe ich die Frage auf, wer diese hohen Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem bezahlen soll. Bei den großen Gesellschaften ist das leicht zu beantworten. Dort muss jeder der vielen Partner seinen entsprechend geringen Beitrag als Versicherungsprämie gegen die Nachlässigkeit der Kollegen verstehen, der über die Querfinanzierung aus der Beratung erfolgt. Kosten des Qualitätsmanagements. Eine Belastung für kleine und mittlere Praxen. Wie sieht es mit der Umsetzung bei den kleinen und mittleren Praxen aus? Sind die kleinen und mittleren Abschlussprüfer oder die geprüften Unternehmen mit den Kosten zu belasten? Letztere werden sich im Rahmen ihres Nachfrageverhaltens mit Händen und Füßen wehren. Also bleiben nur die kleinen und mittleren Prüfer, denen eine Querfinanzierung mit Beratungsaufträgen deutlich schwerer fällt. Hier wird es auf die Dauer nur zwei Möglichkeiten zur Verhinderung der gegenwärtig systemimmanenten Querfinanzierung geben. Entweder wird die Trennung von Prüfung und Beratung weiter verschärft oder eine Mindestgebührenordnung für die Abschlussprüfung wird eingeführt. Wer keines von beiden haben will, muss sich dafür einsetzen, dass die Anforderungen an den Berufsstand heterogener werden. Jeder braucht ein seiner Praxis und seinen Mandanten angemessenes Qualitätssicherungssystem. Dabei sind mindestens zwei Fälle zu unterscheiden. Prüft die Praxis auch Peilmandate oder nicht? Die Folgen dieser Unterscheidung müssen sich eindeutig aus der WP und VBP Berufssatzung ergeben. Nur damit kann sich eine einheitliche und willkürfreie Handhabung durch die KfKK und die APAS entwickeln. Der bisher vorgelegte Vorschlag ist viel zu undifferenziert, um dieser Anforderung zu genügen. Es gibt viele Fragen. Die kommenden WPK-Beiratssitzungen werden spannend. Es grüßt Sie herzlich Holger Friebel, Mitglied im Beirat der WPK und Beiratssprecher. Das WPNet-Team bedankt sich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. und auf unserer Website wp-net.com unter Aktuelles Podcasts anhören und ebenfalls als Newsletter Aktuelles einsehen. Dort finden Sie die Newsletter und das von vielen geschätzte WP Weekly. Wenn Sie YouTube bevorzugen, finden Sie den Beitrag als Videocast im YouTube WPNet-Kanal über die Browseradresse youtube.com/@wp-verband in Kleinbuchstaben. Hier können Sie den Kanal abonnieren und uns auch gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr Sprecher war Markus Wolfram von Make & Go Studios in Altea. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. WPNet, Ihr Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung.